Dieser vertrauensvolle Moment, als sie da in Tränen ausgebrochen ist und dann war aber so stark in diesem Raum mit den Schulungsteilnehmenden zu spüren, hey, wir sind für dich da, die haben zugehört, haben geguckt, was braucht sie jetzt, haben mit ihr geredet. Das war so ein ganz geschützter Raum.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Anna Duschimi, ich bin Podcasterin und Journalistin.
Und ich bin Christian Katzer, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen hier in Deutschland.
Unsere heutige Gästin ist die Psychotherapeutin Alexandra Blattner. Sie ist uns aus Würzburg zugeschaltet. Hallo, liebe Alexandra, schön, dass du bei uns bist.
Hallo zusammen, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf bei Notaufnahme.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch. Lass uns doch gleich mal direkt ins Thema springen. Alexandra, wir wollten mit dir über Mental Health Angebote für Mütter rund um die Geburt sprechen und wie Frauen andere Frauen bei psychischen Herausforderungen und Erkrankungen unterstützen. Du warst für mehrere Monate als Psychotherapeutin im Nordirak im Einsatz und zwar in Mosul, um genau zu sein. Dem Irak haben wir uns hier im Podcast noch nie so richtig gewidmet. Deshalb bin ich besonders neugierig. Es ist schon länger her, dass Mosul in den Nachrichten Thema war. Wie ist denn die Lage in der Stadt jetzt? Nimm uns doch mal dorthin mit, Alexandra.
Mosul ist die zweitgrößte Stadt im Irak. Die ist geprägt davon, dass der Tigris durchläuft als Fluss und die Stadt in zwei Hälften teilt. Und insgesamt hatte Mosul, aber auch der Irak insgesamt so bis Anfang der 2000er ein ganz gut funktionierendes Gesundheitssystem. Und dann kam ja Krise um Krise, Krieg um Krieg. Die Stadt geriet insbesondere dann 2014 unter die Kontrolle des Islamischen Staats. Und 2016/17 gab es monatelange schwere Kämpfe, in der die Stadt vom Islamischen Staat dann befreit wurde, also durch die irakische Armee zusammen mit Verbündeten. Und das hat natürlich aber auch eine massive Zerstörung hinterlassen. Viele Tote, Verletzte. Und man sieht halt auch heute immer noch, insbesondere in der einen Hälfte der Stadt, Ruinen und zerstörte Gebäude. Gleichzeitig ist jetzt heutzutage auch der Wiederaufbau total sichtbar. An vielen Stellen ist es eine total gut funktionierende Stadt mit Cafés und Restaurants und was man so fürs alltägliche Leben braucht. Aber es gibt dann auch wiederum noch Slums oder Armenviertel, das gehört auch zum Stadtbild. Und es ist bis heute natürlich irgendwie spürbar, diese Vergangenheit, die Konsequenzen aus dem Leid, auch gerade für Frauen, fand ich sehr deutlich in der Arbeit, die Ärzte ohne Grenzen dann eben 2017 nach der Befreiung aufgenommen hat mit den Projekten, mit Unterstützung auch jetzt über das ganz unmittelbare Krisengeschehen hinaus. Inzwischen war ich tätig in einer Geburtshilfe- und Kinderklinik, die zum Beispiel kostenfreie Geburt anbietet mit eben qualitativer, hochwertigerer Arbeit, als es zum Teil noch vor Ort möglich ist, aber auch zum Beispiel für Frauen ohne Papiere. Genau. Und mich hat da beeindruckt in der Arbeit vor Ort, wie ja tatkräftig, wie stark auch Frauen dort selber gearbeitet haben, andere Frauen unterstützt haben. Ich habe mit einem weiblichen Team dann als Psychotherapeutin ja auch gearbeitet.
Das klingt extrem spannend und lass uns da gleich dran anknüpfen und unbedingt noch mehr erfahren. Aber zunächst wollen wir mal ein paar Hintergründe zu Mosul, dem Nordirak und der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen in dieser Region hören.
Ärzte ohne Grenzen arbeitete erstmals 2003 im Irak. Aktuell bietet die Organisation an verschiedenen Standorten im gesamten Land eine große Bandbreite an Aktivitäten. Die medizinische Versorgung im Irak verbessert sich zwar stetig, aber die jahrzehntelangen Kämpfe und Kriege haben bis heute spürbare Folgen für das Gesundheitssystem im gesamten Land. Nach wie vor gibt es einen hohen Bedarf an Unterstützung. Vor allem in jenen Regionen, die zeitweise unter der Kontrolle des Islamischen Staats standen, wie etwa Mosul, die zweitgrößte Stadt des Landes. In den Jahren 2016 und 2017 wurde Mosul zurückerobert, durch die irakische Armee und zusammen mit Verbündeten. Die Schlacht um Mosul gilt als eine der heftigsten innerstädtischen Kriege seit dem Zweiten Weltkrieg. Ärzte ohne Grenzen ist dort weiterhin mit zahlreichen Projekten aktiv. Schwerpunkte in Mosul sind die Notfallversorgung von Kindern und Vor- und Nachsorgeangebote für schwangere Frauen und Geburtshilfe. Im Jahr 2024 behandelte Ärzte ohne Grenzen allein im Nablus-Krankenhaus in Mosul mehr als 19.000 NotfallpatientInnen und begleitete über 8.000 Geburten. Ein eigenes Team für psychische Gesundheit ist zudem in allen Stationen des Krankenhauses aktiv. Sie bieten insbesondere auch spezialisierte Unterstützung an, für Frauen vor und nach der Geburt.
Also gleich wieder vergegenwärtigt, dass Stadt und Region täglich medial präsent waren vor einigen Jahren als Schauplatz extremer Gewalt, das hast du ja gerade schon angeschnitten, und dann irgendwie völlig vom Radar verschwunden. Christian, wir haben ja jetzt gehört, Ärzte ohne Grenzen ist seit 8 Jahren in Mosul präsent. Wie hast du die Aktivitäten dort erlebt und was konntet ihr bewirken in dieser Zeit?
Also Alexandra hat es ja schon mal angesprochen, dass noch 2017, als die schweren Kämpfe um Mosul andauerten, haben Teams von Ärzte ohne Grenzen Menschen versorgt, haben so Posten eingerichtet, in denen Schwerverletzte behandelt werden konnten, so stabilisiert werden konnten, um dann in Krankenhäuser referiert zu werden. Also wirklich so eine ganz krass normale Kriegschirurgie, ja, mit so vorgelagerten Stabilisierungspunkten. Und nach der Befreiung der Stadt vom Islamischen Staat konnten wir unsere Aktivitäten schnell ausweiten. Der Bedarf war immens. Alexandra beschrieb ja gerade, dass die Stadt, dass man das immer noch ansieht. Damals war es wirklich katastrophal. Die Stadt war wirklich sehr zerstört, Infrastruktur extrem zerstört. Und es gab wirklich viele Menschen mit schweren Kriegsverletzungen, die behandelt werden mussten, die entweder nachversorgt werden mussten, nochmal versorgt werden mussten oder überhaupt erst versorgt werden konnten. Und gleichzeitig gab es gar keine Infrastruktur mehr in der Stadt, was Gesundheitseinrichtungen betrifft. Und da mussten wir schnell an mehreren Stellen spezialisierte Versorgung aufbauen, haben dem staatlichen Gesundheitssystem geholfen, halt Gesundheitseinrichtungen überhaupt wieder in Schuss zu bekommen, ja, und haben zum Beispiel das Al-Wada-Krankenhaus mit wiedereröffnet, mit einem Schwerpunkt auf orthopädischer Chirurgie, ja, wo es einfach darum geht, dann zum Teil auch einfach alte Brüche oder Verletzungen nochmal zu behandeln. Und da haben wir alleine dann von 2018 bis 2024 mehr als 5000 Operationen durchgeführt, ja. Gleichzeitig konnten wir da viele Weiterbildungen, Schulungen durchführen, um die Aktivitäten, die wir damals angefangen haben, an das öffentliche Gesundheitssystem zu übergeben. Aber auch mehr als 7 Jahre, jetzt schon fast 8, ja, nach der Befreiung von Mosul, gibt es gerade im Bereich Frauengesundheit und mentaler Gesundheit immer noch große Lücken, auch bei der Versorgung von Kindern. Und die Projekte laufen weiter.
Und genau in diesen Projekten hast du ja als Psychotherapeutin gearbeitet, Alexandra. Welche Rolle spielten denn die zurückliegenden Ereignisse mit all der Gewalt und Zerstörung in der Stadt, aber auch in der Region für deine alltägliche Arbeit?
Ich habe als Psychotherapeutin dort gar nicht so direkt mit PatientInnen gearbeitet, sondern das Mental Health Team vor Ort angeleitet, also die lokalen Mitarbeitenden, die dann wiederum in Einzelgesprächen, Gruppengesprächen ganz, ganz viele PatientInnen betreut haben. Und da kamen natürlich zum Teil individuelle Gewalterfahrungen ins Gespräch, aber auch letzten Endes so diese kollektive Erfahrung, dass eine ganze Region, eine ganze Stadt Erfahrung gemacht hat. Also da musste nicht unbedingt jemand individuell aus dieser Zeit traumatische Erlebnisse gemacht haben, um natürlich irgendwie trotzdem auch Belastungen mitzunehmen, wenn Infrastruktur, Ressourcen belastet sind. Also um es mal ganz anschaulich zu machen, wenn auch recht schockierend und grausam, ein Kollege hatte auch berichtet aus seinem Alltag als Kind in der Zeit, dass auf seinem Schulweg regelmäßig Leichen lagen. Also es war für ihn ganz normal, morgens auf dem Schulweg an toten Körpern mit abgetrenntem Kopf vorbeizugehen. Und da merke ich natürlich, so meine Sozialisation in so einem oberschwäbischen Kleinstädtchen war ganz anders. Und sowas prägt, auch wenn er selber das gar nicht so sehr als traumatisches Erlebnis oder so eingeordnet hätte. Und gleichzeitig ist das jetzt natürlich auch vorbei und es ist ganz viel der Wunsch auch nach Normalität. Ich will mich wieder meinem Alltag zuwenden, suche nach einer Beziehung, welches Auto will ich kaufen? Ich hatte Streit mit meiner Schwester. Also natürlich auch ganz normale Fragen oder auch ein paar Belastungen, die dann zu einem Alltagsleben dazugehören. Und dann natürlich darin verwoben, auch wieder mit so ein bisschen der Frage nach, was habe ich irgendwie in so einem Krieg auch gelernt? Wie gehe ich um mit Beziehungen? Lasse ich mich ein auf enge Beziehungen, wenn ich jemanden auch wieder verlieren kann? Wie gehe ich mit Gefühlen um? Kann ich die zeigen? Ja, also irgendwie so eine Gemengelage aus Unnormalität und gleichzeitig ganz viel Normalität und wo trotzdem natürlich auch manche Menschen dann festgesteckt sind.
Hast du da so konkretes Beispiel dafür? Also ich weiß genau, was du meinst, aber ich glaube, das wäre vielleicht nochmal irgendwie ganz gut, das greifbarer zu machen, falls du ein Beispiel hast, das dir gerade einfällt.
Wir haben als Team eine Witwe auch relativ lange betreut, deren Mann sich so ganz kurz vor Ende der Kämpfe gegen den Islamischen Staat diesem angeschlossen hatte, 2 Wochen vorher, weil seine Familie schlicht und ergreifend sonst verhungert wäre. Er ist dann selber nicht mehr aufgetaucht oder gefunden worden. Und in der Folge war aber seine Frau ohne Papiere, weil sie keinen offiziellen Witwenstatus bekommen hatte als Angehörige von einem IS-Anhänger. Und die Kinder waren dadurch auch papierlos. Es gab dann echt eine Masse an Sorgen. Sie war echt verzweifelt, hat mit dem Leben gehadert. Also Suizidalität war dann auch im Spiel, weil zum Beispiel dann die Kinder auch nicht zur Schule gehen konnten oder sie keine Witwenunterstützung finanziell bekommen hat. Und da haben wir versucht, von verschiedenen Seiten zu unterstützen, sowohl natürlich bürokratisch. Irak ist beeindruckend bürokratisch, das sagen auch die Kollegen vor Ort wirklich, wo man als Deutsche denkt, wenn wir was können, dann Bürokratie, aber das geht auch woanders. Genau, aber natürlich auch so diese mentale Gesundheitskomponente, dieses, was mache ich in großer Verzweiflung, was hält mich noch am Leben, wie kann ich umgehen mit Ängsten um meine Kinder, mit Auswegslosigkeit, ja.
Das klingt auf jeden Fall furchtbar. Ich stelle mir insgesamt die Arbeit von deinen Kolleginnen und dir in diesem Post-Konflikt-Setting extrem wichtig vor. Wie geht ihr da genau vor? Also habt ihr da so ein Skript oder so, wonach ihr arbeitet? Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen?
Inhaltlich waren es ganz unterschiedliche Themen, mit denen die Frauen zu uns kamen. Zum Teil sexualisierte oder häusliche Gewalt, aber natürlich auch viel die Sorge um das Kind, das zum Beispiel gerade im Krankenhaus wegen was auch immer in Behandlung ist. Konflikte mit der Familie, auch viel mit der Familie des Mannes, weil das auch so die Rollensituation als Frau vor Ort ist, sobald ich verheiratet bin, ziehe ich von meiner Familie weg in das Haus der Schwiegerfamilie und bin da sozial, aber auch rechtlich sehr abhängig. Also die Kinder zum Beispiel gehören dem Kindsvater, sind quasi dann unter seiner Entscheidungshoheit. Das in Kombination damit, dass viele Frauen noch sehr jung verheiratet wurden, wo dann natürlich auch sehr früh ja Einflüsse und Beschränkungen bestanden. Ich denke auch an Dinge wie die Wichtigkeit, Jungfrau zu sein bei der Ehe, Kopftuchpflicht, so die Frage nach Ehre. Ja, auch ich habe echt so ein paar, sehr strenge, böse Schwiegermütter, könnte man fast sagen, Geschichten davon gehört, wo ich für mich auch nochmal gemerkt habe, Mensch, ja, da bin ich anderes gewohnt. Und vom Ablauf her haben wir eben in Einzelgesprächen, aber auch in Gruppengesprächen geguckt, womit kommen die Frauen. Konnte eine einmalige Intervention sein oder aber auch regelmäßig. Die Frage nach, was braucht es jetzt ganz individuell, wo ich auch gemerkt habe, ich arbeite jetzt hier in Deutschland bei den Krisendiensten Bayern. Da ich auch viel Ähnliches, so dieses, was ist jetzt gerade da? Keine ganz, ganz lange Psychotherapie, sondern auch so die Frage von, was braucht es jetzt und wie lange? Und aber auch, wohin kann ich verweisen? Und das war wiederum in Mosul schwierig, weil es wenig psychosoziale Unterstützungsangebote dort gibt. Am ehesten ist noch psychiatrisch, also medizinisch die Unterstützung da, aber selbst das nur in sehr geringem Ausmaß und sowas wie Psychotherapie oder Beratung sind im System gar nicht vorgesehen. So dieses Niederschwellige hat halt ganz arg gefehlt und da war ich sehr dankbar dafür, dass das wiederum in dem Krankenhaus dann verwoben ganz gut möglich war.
Welchen Stellenwert oder was war denn so dein Eindruck, welchen Stellenwert hat denn psychische Gesundheit oder überhaupt Psychotherapie in dem Setting? Ist das was gut und gerne angenommen wird oder herrscht da erstmal eine grundsätzliche Skepsis, durch die ihr euch so ein bisschen durcharbeiten müsst? Wie war dein Eindruck da?
Skepsis. Okay. Also durchaus stigmatisiert weiterhin, obwohl natürlich genauso Depressionen, Angsterkrankungen, Suizidalität, Antriebslosigkeit, all das natürlich dort auch vorkommt, so wie wir es von hier natürlich auch kennen. Ich würde sagen, in der jüngeren Generation ein bisschen mehr Offenheit dafür, ein bisschen mehr auch vielleicht Social Media getrieben, so ein bisschen mehr schon die Wahrnehmung, es gibt mehr als nur körperliche Gesundheit.
Ich kann mir auch vorstellen, also dass es nicht nur in Mosul der Fall ist. Und das haben wir auch in diesem Podcast schon ein paar Mal besprochen, dass da oft eine Skepsis herrscht oder dass es eben nicht keine große Rolle spielt, also mentale Gesundheit. Welche Rolle spielt denn mentale Gesundheit insgesamt für Ärzte ohne Grenzen weltweit und welchen Ansatz verfolgt die Organisation? Christian, kannst du da was zu sagen?
Klar, also psychische Gesundheit spielt bei unserer Arbeit in allen Projekten immer eine große Rolle. Ja? Und wir erleben in unserer täglichen Arbeit, wie wichtig dieses Angebot, dieses Doppelangebot ist, ja, psychische Gesundheit, sich darum zu kümmern, weil es hat direkte Auswirkungen auf die physische Gesundheit. Ja? Und weil du auch nach dem Ansatz fragst, wir versuchen auch mit bestimmten Aktivitäten ganz direkt Menschen mit psychischen Erkrankungen zu behandeln, ja, sehr individuell zu unterstützen. Da hat sich wirklich viel getan, auch in der Arbeitsweise von Ärzten und Ganzen über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und eine Riesenversorgungslücke, die oft da ist, die können wir da einfach schließen, ja, weil es ist oft nicht so wahnsinnig viele Patientinnen in vielen Kontexten, also außerhalb von dem, was jetzt Alexandra erzählt hat. Und da können wir wirklich einen Riesenunterschied machen für die einzelnen Betroffenen und für die Communities, die mit den Menschen leben und in denen diese Menschen leben. Und zum anderen haben wir natürlich das, dass wir Maßnahmen zur psychischen Gesundheit in unsere alltäglichen medizinischen Aktivitäten mit einbinden. Ja? Wir sprechen bei mangelernährten Kindern mit den Eltern ab, was das heißt, was es mit den Kindern macht. Gerade HIV-TB-Patientinnen mit chronischen Erkrankungen, da geht es ganz viel darum, Zuversicht zu schaffen, Mut zu schaffen, Rückschläge, Behandlungsrückschläge auffangen zu können etc. Einfach um eine Behandlung durchführen zu können, auch eine lange Behandlung durchhalten zu können. Und gerade dann wieder bei Überlebenden von sexueller und sexualisierter Gewalt, wo es einfach wirklich darum geht, die Betroffenen, oft Frauen, psychisch zu stärken. Und ja, insgesamt ist die psychische Gesundheit wirklich ein elementarer, ganz wichtiger Bestandteil von medizinischer Versorgung.
Das ist ja auch in Mosul der Fall. Wen habt ihr denn mit euren Mental Health Angeboten erreichen können, Alexandra?
Wir haben vor allem Frauen, Mütter erreichen können, einfach weil das Krankenhaus so aufgebaut war, dass Geburtshilfe eine ganz wichtige Rolle gespielt hat und auch die Kinderklinik, da waren letzten Endes meistens Mütter, vielleicht auch mal die Schwiegermutter oder Schwester als Begleitperson für das Kind dann dabei. Und damit war eben auch schon viel Thematik gesetzt, also die Frage nach Rolle als Frau, Rolle als Mutter, die Sorgen, die damit einhergehen.
Also ich meine, ich habe jetzt auch vor kurzem entbunden, wollte ich gerade sagen, gut, mein Kind ist 2,5 Jahre alt, egal, das fühlt sich auch so an, als wäre es vor kurzem gewesen. Also rund um die Entbindung oder sogar mit kranken oder sehr schwer kranken Kind auf der Kinderstation, da sind ja sehr belastende Situationen, die einerseits psychische Unterstützung erfordern, aber auf der anderen Seite, wo es gerade dann nicht so sehr einfach ist, die Menschen, um die es geht, in solchen Momenten auf die Angebote zu psychischer Gesundheit hinzuweisen. Oder liege ich da falsch?
Total richtig. Wichtig ist, glaube ich, so der interdisziplinäre Ansatz, den Ärzte ohne Grenzen aber auch in allen Projekten ja fährt. Also, dass nicht nur das Mental Health Team selber sich verantwortlich fühlt, sondern dass auch medizinisches Personal geschult wird, Dinge, Probleme auch erkennt, an uns verweist. Und unser Team, also ganz konkret die drei Beraterinnen, die Psychologin, waren jeden Morgen auf einer Art Tour durchs Krankenhaus, haben sich vorgestellt bei neuen PatientInnen oder eben Angehörigen und erzählt erstmal, wer sind wir, was machen wir, wir unterliegen der Schweigepflicht, ganz wichtig. Dabei dann auch ein Screening zum Teil durchgeführt mit einem Depressionsfragebogen, um eben auch so ein bisschen standardisiert zu gucken, gerade jetzt im Bereich nach der Geburt, wie ist so die Belastung. Das wurde zum Teil sogar auch, also wurde in meiner Zeit auch eingeführt, dass die Krankenpflegerinnen, die in der Geburtsnachsorge, also eigentlich erstmal jetzt rein gynäkologisch-medizinisch tätig waren, dass die auch so ein Basisscreening durchgeführt haben, um dann eben auch wieder ans Mental Health Team verweisen zu können. Und ich finde, damit konnten wir schon einiges anstoßen, dass auch so rund um die Geburt nochmal die mentale Gesundheit ein bisschen stärker Beachtung findet. Genau, weil zum Teil, und das ist nochmal dann ein spezifischerer Punkt, herrscht auch postpartale Depression vor, die aber in ganz, ganz vielen Fällen gar nicht erkannt wird.
Kannst du uns das, also ich, mir sagt das sehr viel, aber kannst du uns das vielleicht ein bisschen genauer erklären, was ist mit postpartaler Depression gemeint?
Postpartale Depression wird auch als Wochenbettdepression bezeichnet. Ne? Da geht es dann also wirklich um mehrere Wochen oder eben auch länger, also bis zu ein Jahr nach Geburt. Wichtig ist, man spricht von postpartal und nicht postnatal, wie man das umgangssprachlich eher mal auch hört. Es bezieht sich die Erkrankung ja nicht auf das Kind, sondern wirklich auf die Mutter und die Geburt, also Partum. Okay. Kann aber auch schon während der Schwangerschaft auftreten, weil letzten Endes da ja auch die Belastungen nochmal hinzukommen, die körperlicherseits entstehen durch die Schwangerschaft und die biologischen Prozesse, aber auch die sozialen Belastungen, die Rolle, die sich verändert, und das eben zu den ganz normalen anderen Herausforderungen wie, was weiß ich, finanzielle Sorgen oder Konflikte oder die sowieso schon bestehen. Was auch nochmal theoretisch eine Rolle spielen kann, manchmal ist deutlich seltener, ist eine postpartale Psychose. Das wäre dann wirklich aber auch ein psychiatrischer Notfall, wo es auch Medikation braucht, wo Wahnvorstellungen auftreten können, wo wirklich auch eine Gefährdungssituation dann vorliegt. Und überall sowas überhaupt erstmal auch aufzuklären, das war wichtig zu schulen. Hey, ihr müsst da drauf achten, wenn euch eine Frau verändert vorkommt, wenn die ganz, ganz gedrückt und auch beim zweiten Nachsorgetermin immer noch sehr negative Gedanken berichtet, ihr Kind ablehnt, sich selber total fertig macht, dann sind das Anzeichen für auch einfach eine psychische Erkrankung und nicht nur eine schwache Mutter oder eine schwierige Geburt oder sowas.
Mann, das ist ja echt eine krasse Herausforderung für die betroffenen Frauen. Also zusätzlich zu den ohnehin extremen körperlichen Belastungen und Schmerzen rund um die Geburt, da auch noch mit psychischen Herausforderungen umgehen zu müssen.
Genau, also die Frauen berichten dann in einer postpartalen Depression eben auch von Überforderung, von Versagensängsten, denen fehlt die Empathie für das Kind und auch wichtig, die Interaktion mit dem Kind ist total verringert. Also Mimik, Gestik, sich kümmern, reagieren auf Weinen oder auch Lachen vom Kind oder so, was dann auch wiederum eine Auswirkung auf die Entwicklung der Kinder haben kann. Und das betrifft ja irgendwie so diesen ganz spezifischen Lebensmoment, wo gleichzeitig sowohl von Frauen selber als auch von außen oft ja die Erwartung ist, Mensch, musst du glücklich sein, dass du jetzt ein Kind geboren hast. Mir ist da tatsächlich auch noch eingefallen, ich war bei einer Geburt, durfte ich mal dabei sein, wirklich im Kreissaal. Eben, ich hatte gerade schon die Rollenbilder so ein bisschen erwähnt. Da ist es natürlich auch so, dass die Geburt eines Jungen noch mal mehr wert ist normalerweise. Und das Kind, das diese Frau geboren hat, war ein Mädchen. Und ich stand ihr so ein bisschen gegenüber, hatte so ein bisschen Blickkontakt. Und als es geschafft war, sie war natürlich auch erschöpft, dann hat sie so ein ganz leises Alhamdulillah, also so Gott sei Dank, gesagt. Ich hab sie gesehen und habe ihr zurückgelächelt und habe auch gesagt Alhamdulillah. Und dann hat sie total gelächelt und sich gefreut. Und dann erzählte mir nachher eine irakische Kollegin, ach, das ist aber was Besonderes, dass sie bei der Geburt eines Mädchens dann auch wirklich dieses Gott sei Dank sagt. Und das fand ich so einen ganz wichtigen, schönen Moment, wo sie sich freuen konnte, obwohl von außen wiederum eigentlich die Erwartung ist, Mensch, du musst einen Jungen gebären. Und ich weiß gar nicht, ob sie eben alles schon einen Sohn geboren hatte. Ne? Also da spielen ja auch ganz viel so Erwartungen von außen nochmal rein. Genau. Und das beeinflusst auch wieder die Beziehung von Mutter zum Kind.
Und wie, sag mal, wie ist denn die postpartale Depression so abzugrenzen von der gewöhnlichen oder klassischen Depression? Also gibt es da viele Unterschiede oder ist es irgendwie grundsätzlich gleich?
Also zum einen die Prävalenzen, also die Anzahl an Erkrankungsauftreten ist nochmal ein bisschen anders. Wir gucken ja dann einen ganz spezifischen Zeitraum an. Und da sind so 10-15% der Mütter betroffen. Und wir haben uns so dann nochmal eine Studie angeguckt. So jede 10. Mutter, wenn ich jetzt mal so in meinem Bekanntenkreis abzählen würde, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 10. Ne? Und tatsächlich eigentlich so in Ländern mit mittlerem oder niedrigem sozioökonomischem Status sogar eher nochmal ein bisschen erhöht, wenn man sich so eine Meta-Analyse nochmal anguckt. Also es ist eigentlich ein Thema, dem wir uns viel mehr widmen sollten, zumal es oft zu Vermischungen gibt. Man erkennt die postpartale Depression deswegen schlecht, das ist erstmal eine Depression und dann geht es einher mit so spezifischen Punkten wie dem Bezug zum Kind, also dass diese Beziehung zum Kind nochmal oder die Rolle als Mutter nochmal besonders negativ gesehen wird, dass da Selbstvertrauen geringer ist, das Kind versorgen zu können und solche Sachen. Und trotzdem werden die gleichzeitig auch eigentlich eher schlechter erkannt, weil es oft verwechselt wird. ja, du bist halt erschöpft, weil die Geburt und das ist normal, dass du nicht schlafen kannst, das Kind schreit ja nachts und solche Sachen. Aber das sind ja eigentlich auch Symptome für eine Depression, zum Beispiel Schlafstörungen.
Ja, das müsste man sogar auch ja schon in Deutschland, also ich finde, das der Begriff ist mir schon mal ein paar Mal irgendwie untergekommen, aber ich glaube, wenn ich nicht selbst Mutter geworden wäre, hätte ich mich wahrscheinlich null damit beschäftigt. Also das wird irgendwie so gar nicht, und auch so ein bisschen popkulturell werden wir auch so dahin erzogen, dass man denkt, die Geburt eines Kindes ist, der muss der schönste Augenblick deines Lebens sein, und wenn das dann, wenn man sozusagen unter diesen Erwartungen bleibt, dann ist das, das stimmt mit einem irgendwas nicht. Also das ist unheimlich aufgeladen. Und das, wie gesagt, schon allein in Deutschland. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viel intensiver das Ganze dann auch ist, wenn man dazu noch ganz, ganz große Sorgen hat. Wie ist das denn in Deutschland, Christian?
Also letztendlich sehen wir da auch wieder ganz klar, dass Ängste sind Ängste und Sorgen sind Sorgen. Und da, wo sie auftreten, muss man sie ernst nehmen. Ja, und es liegt mir auch immer wieder sehr fern zu vergleichen, wem es da besser oder schlechter geht, weil das sind alle Menschen gleich. Ja, und jetzt haben wir ja zwar die, das schon mal einen Einblick bekommen aus psychologischer Sicht, aber das Problem gibt es auch in Deutschland. Dafür haben wir uns mit der Berliner Gynäkologin Mandy Mangler besprochen. Sie ist Chefärztin am Augusto-Viktoria-Klinikum und auch am Vivantes-Klinikum in Neukölln. Einige kennen sie vielleicht auch von ihrem eigenen Podcast, dem Gyncast. Darin widmet sie sich wechselnden gynäkologischen Themen auch aus feministischer Perspektive. Und für uns hat sie jetzt das Thema nochmal mit dem Bezug auf Deutschland eingeordnet.
Hallo, hier ist Mandy Mangler. Als Chefärztin in der Gynäkologie und Geburtsmedizin begegnen mir immer wieder Menschen, die postpartale Depressionen haben. Und die Rate an postpartalen depressiven Verstimmungen ist relativ hoch, besonders auch bei Müttern. Väter sind ebenso aber auch betroffen zu einem niedrigeren Prozentsatz, aber die sollte man auch immer mitdenken. Postpartale Depressionen haben wir so als Gesellschaft gar nicht so oft auf dem Schirm, weil wir denken, die Phase, in der eine Familie ein Baby bekommt, ist per Definition eine glückliche Phase. Das ist jedoch so, dass nach einer Geburt häufig mentale Gesundheit nicht ganz in unserem Fokus liegt und wir gar nicht wissen, dass 80-90% der Familien eine Änderung ihrer mentalen Gesundheit nach einer Geburt erfahren. Die Änderung der mentalen Gesundheit nach einer Geburt liegt an hormonellen Veränderungen, auch an Schlafentzug und dem sozialen Konstrukt, auch der vielen Arbeit, die auf eine Mutter häufig auch zukommt. Care-Arbeit ist in unserer Gesellschaft ungleich verteilt, was besonders in der Phase nach einer Geburt die Mutter betrifft, und sie hat sehr viel nicht nur körperliche, sondern auch psychische Belastungen mit dieser neuen Situation. Besonders Menschen, die schon vorbestehende depressive Verstimmungen oder Herausforderungen mit mentaler Gesundheit hatten, haben ein Risiko für eine postpartale Depression. Postpartale Depressionen können dazu führen, dass sogar eine lebensgefährliche Situation entsteht, und 10% der Todesfälle von Müttern liegen an mentaler Gesundheit und postpartalen Depressionen.
Also ich finde es echt einen spannenden Einblick, auch aus gynäkologischer Sicht, und ich finde es durchaus schockierend zu hören, wenn Mandy Mangler sagt, dass 10% der Mütterschaftlichkeit auch auf mentale Gesundheit und postpartale Depression, also PPD, zurückzuführen lassen. Da stelle ich mir natürlich gleich die Frage, was da am besten hilft, um betroffenen Frauen zu unterstützen, und auch da hat sie eine Antwort für uns.
Studien sagen, dass postpartale depressive Verstimmungen häufig auch daran liegen, dass die Frau und Mutter sich ausgeliefert fühlt und gar keine Möglichkeit sieht, selbstbestimmt durch ihr Leben zu gehen und dadurch eine große Machtlosigkeit erfährt. Präventiv kann man als Hebamme oder Gynäkologin zum Beispiel eng mit der Familie kommunizieren und gucken, ob es eben Risikofaktoren gibt, wie zum Beispiel soziale Herausforderungen, finanzielle, fehlende Unterstützung. Und wenn man dann also eine Familie hat, wo das Risiko für eine postpartale Depression hoch ist, ist es gut, das soziale Netzwerk zu stärken und die Familie zu unterstützen, zum Beispiel medizinisch, aber auch sozial, der Mutter Care-Arbeit abzunehmen und ihr die Möglichkeit zu geben, auch Inseln der Selbstbestimmung für sich selbst zu haben und eben nicht dieser gesamten Situation so ausgeliefert zu sein, dass sie eben gar nicht mehr ein Bewusstsein für sich selbst hat.
Also das leuchtet mir auf jeden Fall sehr ein, was Mandy Mangler uns da berichtet. Ein Risiko, das sie auch ansprach, waren ja auch soziale und finanzielle Herausforderungen und sehr belastende Beziehungen. Was war denn da dein Eindruck wiederum, was Frauen in Mosul betrifft, Alexandra?
Ja, auf jeden Fall. Das sind immer, wenn die vorliegen, wichtige, gewichtige Faktoren. Sozial diese Rolle als Frau zum Beispiel, die Erwartung, du musst Kinder bekommen, du die Erwartung, wie viele Kinder du bekommen musst, als ehrenvoll angesehene Normen irgendwie auch zu passen, sich kümmern zu müssen, ne? Also da ist Care-Arbeit noch ganz klar bei der Frau, im Durchschnitt zumindest. Natürlich gibt's auch immer Unterschiede individuell nochmal. Finanziell eben dann eine Abhängigkeit vom Mann, und da mag dann eben auch dazukommen eine sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt und eben dann die Geburt mit den biologisch-hormonellen Veränderungen, den psychologischen, sozialen, die da dazukommen. Und da finde ich, dass die Frauen in Mosul schon auch ein ordentliches Päckchen zum Teil zu tragen hatten. Und gleichzeitig, umso früher eine Frau in so einer Situation dann auch Unterstützung erhält, wenn eine postpartale Depression vorliegt, umso besser kann die Unterstützung dann auch greifen. Und deswegen war es auch so wichtig, Hebammen, Gynäkologinnen für psychische Gesundheit zu sensibilisieren, damit die auch proaktiv Fragen stellen und nicht erst reagieren, wenn eine Patientin auf das Team zukommt, weil das ganz lange eben aufgrund von einer Scham- und Stigma-Barriere nicht passiert und so Zweifel, Versagensängste erst sehr spät dann ins Gespräch kommen.
Wie seid ihr denn da genau vorgegangen im Projekt in Mosul, um Hebammen und Gynäkologinnen stärker zu sensibilisieren?
Ich habe als Teamleiterin ja auch zu anderen Themen, aber eben auch zur Müttermentalen Gesundheit Schulung, Trainings gegeben. Tatsächlich für in mehreren Runden, weil natürlich das Personal arbeitet ja auch im Schichtdienst. Also man kann natürlich auch immer nie alle gleichzeitig greifen. Dann gab es immer mehrere Schulungsrunden. Und eine ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Wir hatten da ein Rollenspiel auch eingebaut zur Anwendung von diesem vorhin erwähnten Screening nach Depressionen, nach der Geburt. Und da ging es darum, den Hebammen auch nochmal zu zeigen, hey, wie klärst du auch auf die Mütter und vielleicht auch die Angehörigen, was sind Symptome in der postpartalen Depression, damit die das überhaupt selber erkennen können. Und die Hebamme, die dann sozusagen meine Patientin gespielt hat, die fing dann irgendwann an zu weinen, als ich sie diese Screening-Fragen gestellt habe. Sie hat halt das Maximum an Punkten in diesem Screening-Bogen erzielt und es wurde ganz deutlich, dass sie gerade sehr, sehr ehrlich weint, weil sie selber vor einem knappen Jahr ein Kind bekommen hatte, selber total unter Erschöpfung, unter Sorgen um ihr Kind litt, dass sie unglücklicher war als vorher. Und das alles, obwohl sie ja eigentlich eine Helferrolle im Krankenhaus arbeitet. Und da merkt man auch so diese Vermischung natürlich von der Zielkohorte und gleichzeitig der Tatsache, dass die Mitarbeitenden von vor Ort ja genau dieselben auch Erfahrungen und Rollenkonflikte und so weiter haben. Ja, und diese Abhängigkeit vom Ehemann und, also das tritt ja da alles genauso auf. Und was ich gleichzeitig aber auch extrem beeindruckend und schön fand, war dieser vertrauensvolle Moment, als sie da in Tränen ausgebrochen ist. Und wir haben dann, ich habe das natürlich dann als Trainerin auch ein bisschen aufgefangen, wir haben dann auch eine Pause gemacht. Und dann war aber so stark in diesem Raum mit den Schulungsteilnehmenden zu spüren, hey, wir sind für dich da, die haben zugehört, haben geguckt, was braucht sie jetzt, haben mit ihr geredet. Das war so ein ganz geschützter Raum mit ganz viel Frauenpower irgendwie untereinander.
Oh Mann, schön. Also schön, dass es auch in diesen Momenten irgendwie so so besondere Momente des Zusammenhalts irgendwie geben kann. Und das vielleicht hilft es ja auch der Behandlung und auch, also für die Patientinnen, wenn sie sehen, dass es ja nicht nur sie betrifft, also so ein bisschen diese helfende Rolle mal aufzuweichen und zu zeigen, das geht, das ist bei vielen Leuten so. Das muss jetzt, ist jetzt kein Zeichen von Schwäche irgendwie per se.
Dem würde ich voll zustimmen. Ich habe selber ja eher auf übergeordneter Ebene gearbeitet, aber meine Kollegin, Mitarbeiterin Safa, die kann sehr konkret auch berichten, weil sie hat als Beraterin in meinem Team gearbeitet und eben die Frauen ganz direkt unterstützt.
Genau, und mit Safa haben wir extra für diesen Podcast gesprochen, ganz exklusiv. Und jetzt hören wir mal rein, was sie uns direkt aus Mosul berichtet.
عملي كمستشارة لدعم الأمهات المصابات باكتئاب ما بعد الولادة.
Meine Arbeit als Beraterin für Mütter, die von postpartaler Depression betroffen sind, gibt mir ein tiefes Gefühl der Verantwortung. Ich bin mir der psychischen und physischen Herausforderungen bewusst, mit denen Mütter in dieser sensiblen Phase konfrontiert sind. In meinen Sitzungen konzentriere ich mich darauf, eine unterstützende und sichere Umgebung zu schaffen, in der Mütter ihre Gefühle ohne Angst vor Verurteilung oder Sarkasmus ausdrücken können. Ich wende Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie an, um ihnen dabei zu helfen, negative Gedanken zu erkennen und durch positive zu ersetzen. Ich ermutige sie auch, soziale Unterstützungsnetzwerke aufzubauen und die Kommunikation mit ihren Partnern und Familien und FreundInnen zu verbessern. Mein Ziel ist es, ihnen zu helfen, ihr Selbstvertrauen wiederzugewinnen und sich den Herausforderungen der Mutterschaft gewachsen zu fühlen.
Das hört sich nach einem wirklich sensiblen und ganzheitlichen Ansatz an, wie Safa Frauen mit PPD in ihren Sitzungen unterstützt. Wir haben sie auch nochmal gefragt, wie häufig sie mit Frauen mit PPD berät und ob ihr einzelne Mütter besonders in Erinnerung geblieben sind.
Ja, es gibt viele Geschichten von Müttern in Mosul, die an postpartalen Depressionen leiden. Ich erinnere mich besonders an eine 20-jährige Frau, deren Depression während der Schwangerschaft begann und bis nach der Geburt anhielt. Als wir eine Aufklärungsveranstaltung über postpartale Depressionen durchführten, bat sie uns um Hilfe. Wir unterstützten sie mit Psychotherapiesitzungen und überwiesen sie zudem an einen Psychiater. Mir kommt auch eine andere Frau direkt in den Sinn. Sie ist 35 Jahre alt und wir konnten erst sehr spät beginnen, sie zu behandeln. Ihre Depression begann einen Monat nach der Geburt, hielt dann aber länger an. Als sie nach 7 Monaten in die Abteilung für psychische Gesundheit kam, hatte sie bereits sehr schwerwiegende Symptome und wir boten ihr Unterstützung an. Wir überwiesen sie an einen Psychiater und boten zugleich weiterhin Beratungssitzungen an. Insgesamt sind ihre Symptome so schwerwiegend, dass sie Zeit brauchen wird, um sich zu erholen.
Ja, was ich aus den Geschichten der beiden Patientinnen heraushöre, ist, dass eine postpartale Depression auch echt durchaus länger gehen kann. Also das ist schon krass.
Genau, also die Beispiele, die Safa genannt hat, sind nicht untypisch. Eine Studie geht auch davon aus, dass sogar jede 4. Frau mit postpartaler Depression dann auch nach 3 Jahren noch Symptome hat. Also es beeinträchtigt richtig lange Lebenszeit. Umso wichtiger eben eine rechtzeitige professionelle Unterstützung. Und dazu noch ergänzt, dass auch Safa selber mit einer postpartalen Depression nach der Geburt ihres 2. Kindes zu kämpfen hatte. Sie hat sich meiner Vorgängerin, auch mir, dann damit anvertraut und zum Glück selber auch Unterstützung gesucht, was ihr, glaube ich, so wie ich es von ihr erfahren habe, auch sehr geholfen hat.
Ja, auch dazu durften wir mit Safa sprechen, ja, was es für ihre Arbeit als Beraterin macht und den Austausch mit Müttern, dass sie selbst mit einer Depression zu kämpfen hatte.
Ja, diese Erfahrung hat mich persönlich verständnisvoller und authentischer in meiner Unterstützung für Mütter gemacht. Wenn eine Frau das Gefühl hat, dass die Person, die ihr hilft, die gleiche Erfahrung gemacht hat, fühlt sie sich weniger allein. Und das hilft ihr, sich mehr zu öffnen. Ich weiß, wie diese Depression von innen aussieht, sodass ich wirklich praktische und emotionale Ratschläge geben kann. Durch meine Erfahrung habe ich auch gelernt, wie wichtig und wirkungsvoll Beratung und Ruhe sind, um eine Genesung möglich zu machen. Für mich fühlt es sich gut an, durch meine Arbeit Frauen zu unterstützen, die von einer postpartalen Depression betroffen sind. Ich kann ihnen dabei helfen, wieder zu Kräften zu kommen und gesündere, solidarischere Netzwerke und Gemeinschaften aufzubauen. Dass unsere Beratung dazu beiträgt, das Leben von Frauen und Müttern zu verbessern, motiviert mich sehr, diese wichtige Aufgabe weiterzuverfolgen. Meine Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen erfüllt mich auch mit Stolz, weil ich Teil eines Teams bin, das sich dafür einsetzt, unter schwierigsten Umständen Zuwendung und Unterstützung zu ermöglichen.
Ja, das sind echt sehr, sehr eindrückliche und spannende Geschichten, die Safa mit uns geteilt hat. Und diese Begeisterung und Motivation, die ich daraus höre, wie sie andere Frauen mit ihrer Arbeit und Expertise unterstützen und helfen möchte, das finde ich besonders beeindruckend.
Ja, Anna, ich stimme dir total zu. Ich bin auch total begeistert, was Safa uns geschildert hat und was sie mit ihrer Arbeit in Mosul bewirken kann. Das zeigt für mich ganz klar, auch psychologische Unterstützung sollte ganz klar ein Teil von dem sein, was Frauen rund um eine sichere Geburt erwarten sollten und erhalten sollten. Ja? Denn jede Frau hat das Recht auf eine sichere Geburt. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Im Jahr führen wir in Krankenhäusern und Kliniken, die Ärzte ohne Grenzen unterstützt und betreibt, mehr als 300.000 Geburten durch. Das ist echt eine Riesenzahl. Und wenn ich da jetzt wieder die 10 drauflege, die wir vorhin hatten, also jede zehnte, im Durchschnitt jede zehnte Gebärende ist potenziell vom PPD betroffen, dann sprechen wir doch von 30.000 Fällen alleine in Projekten von Ärzte ohne Grenzen pro Jahr alleine, also wirklich eine große Zahl. Bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir die alle im Blick haben, bin ich da ganz ehrlich, und nehme das für mich mit jetzt hier gerade mal, da klar nachzuhören, auch bei den nächsten Projektbesuchen. Also die Arbeit in Mosul gehört eigentlich in jede Geburtsstation mit Ärztinnen und Krankenpflegerinnen, die Geburten begleiten. Und deswegen ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache. Ja, wir brauchen eure Unterstützung. Unsere Aktivitäten wie die in Mosul sind wirklich nur möglich, wenn wir genug Ressourcen zur Verfügung haben. Als Zahl dient heute einfach mal, dass ein Entbindungsset 36 € kostet. Und damit können 8 Frauen geholfen werden, um sicher Kinder zur Welt zu bringen. Also wirklich nicht so viel im Vergleich zu dem, was wir erreichen können. Und daher würde ich euch, liebe HörerInnen, bitten, unterstützt die medizinische Arbeit von unserem Team in Mosul, aber auch in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende findet ihr auf der Webseite unter www.msf.de/spenden. Der Link steht natürlich in den Shownotes, und wenn ihr sonst nicht finden könnt, dann findet ihr uns auch so.
Ja, Christian, wo du jetzt gerade über sichere Geburt sprichst, auch deine Kollegin und die Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen, Panian Pavanta, war ja für einen Projektbesuch in Mosul. Und als Gynäkologin hat sie Hebammen geschult, und zwar in Ultraschalltechniken, die im Rahmen der Geburtsvorsorge wichtig sind, richtig?
Genau, also Panian war 2022 in Mosul gleich zweimal, und sie war echt sehr begeistert von der Arbeit, die sie dort machen konnte. Und ich kann mich echt gut zurückerinnern an die Zeit, weil sie immer mit so sehr viel Enthusiasmus zurückkam. Für diese Folge haben wir extra mit ihr nochmal über diese Zeit gesprochen.
Ich war 2022, Februar, März und dann nochmal November, Dezember für circa 5 bis 6 Wochen jeweils in Mosul und habe dort in einer Klinik Ärztinnen und Hebammen im Point-of-Care Ultrasound für schwangere Frauen unterrichtet. Im Grunde geht es bei diesem Ultraschallunterricht darum, dass man die wichtigsten Sachen, die einem dabei helfen, sofortige Entscheidungen zu treffen, die für die Patientinnen wichtig sind, um daran zu entscheiden, ob sie zum Beispiel verlegt werden müssen, ob sie eine Operation brauchen, ob sie in einer gefährlichen Situation sind, ob das Kind am Leben ist, wie viele Kinder im Bauch sind. Diese Entscheidung direkt und einfach zu treffen und das überhaupt diagnostizieren zu können. Was für mich großartig war zu sehen, als ich beim zweiten Mal November, Dezember nach Mosul gegangen bin, wie viel die Kolleginnen schon umgesetzt haben, wie viel sie damit schon gearbeitet haben, was ich ihnen zu Anfang des Jahres beigebracht habe, dass sie die Ultraschallgeräte genutzt haben, dass sie regelmäßig die Patientinnen geschallt haben, dass sie tatsächlich auch Diagnosen gestellt haben, die für die Patientin zum Teil lebensrettend waren. Ich war vor allem so begeistert von meinen Kolleginnen vor Ort, weil sie einfach so viel gestemmt haben. Sie haben ihre Familien gehabt, die sie versorgt hatten. Sie haben Schreckliches durchgemacht durch die Jahre des Krieges. Sie hatten ja viele, viele Aufgaben und waren dabei so wissbegierig. Sie haben sich das eingerichtet, dass sie nach ihren Nachtdiensten gekommen sind, um so viel wie möglich von dem Unterricht mitzunehmen. Sie haben jede Patientin, die sie schallen konnten, versucht zu schallen. Sie haben wirklich versucht, jede Minute, in der ich da war, all mein Wissen aus mir rauszusaugen. Und das hat mich unglaublich begeistert.
Das klingt jetzt echt nach einem sehr intensiven Training, für mich jedenfalls, und einer super Zusammenarbeit. Und wir haben Panien auch gefragt, wie ihr der persönliche Austausch und die Atmosphäre in Mosul in Erinnerung geblieben sind.
In Mosul ist es so, dass die Geburtsklinik hauptsächlich von Frauen geführt wird. Das heißt, es arbeiten nur ÄrztInnen dort, es arbeiten nur Hebammen dort, diejenigen, die ja dafür zuständig sind, dass alles sauber und rein gehalten wird, diejenigen, die die Frauen bekochen, diejenigen, die das Personal vom Labor, sind alles Frauen. Und es sind Frauen, die sich aber auch gegenseitig einfach unglaublich unterstützt haben, die füreinander da waren. Und gleichzeitig war es auch gerade in diesem Kurs, war es manchmal so, dass es Situationen waren, wo Frauen einfach viel auch miteinander geteilt haben. Und diese Frauen haben auch viel erlebt und haben sich aber auch eine unglaubliche Unterstützung gegenseitig gegeben. Und ich glaube, das hat mich so begeistert, diese Stärke dieser Frauen.
Wow, also alle betonen auch echt immer wieder die Stärke der Frauen. Kommen wir aber nochmal auf deine Zeit in Mosul zurück, Alexandra. Du hast ja auch viel, wie du schon gesagt hast, auf der übergeordneten Ebene gearbeitet. Hattest du denn das Gefühl, damit auch langfristig etwas bewirken zu können?
Ja, diese übergeordnete Ebene bestand aus viel Organisation, Planung, mit auch teilweise schon einer hohen Stressbelastung, wo ich auch nochmal sehr dankbar zurückblicke auf die insbesondere weibliche Teamstruktur, die wir dann auch hatten, also auch dieser Austausch mit den internationalen Kolleginnen zum Beispiel, der sehr, sehr vertrauensvoll und unterstützend war. Und ich würde schon sagen, dass wir aber damit auch Impulse setzen konnten, auch so einen Wissenstransfer anstreben konnten, was ja auch wichtig ist für so eine Nachhaltigkeit, die Arbeit vor Ort. Irgendwann muss Ärzte ohne Grenzen sich auch wieder zurückziehen und dann umso wichtiger, dass Wissen, Sensibilität vor Ort auch bleiben können, so wie wir das bei Panjan jetzt auch in Bezug auf die gynäkologische Perspektive gehört haben. Also auch wenn oder gerade weil wenig Infrastruktur für mentale Gesundheitsversorgung da war, wichtig, Schulungsmöglichkeiten für Kolleginnen zu bieten, Sensibilisierung. Genau, irgendwann werden Strukturen übergeben ans Gesundheitsministerium. Und dann ist umso besser zu wissen, jede Gynäkologin, jede Hebamme, jede Krankenpflegerin, die vor Ort irgendwie das Thema mit auf dem Schirm hat. Und dann gibt es auch so kleine Impulse, die wir setzen konnten. Zum Beispiel waren es Türklinkenanhänger, die ich eingeführt hatte mit dem Team. Mir auffiel, als ich ankam, wir hatten so Containerbüros oder Containerberatungsräume. Und das A und O für eine funktionierende psychologische Beratung ist ja Vertrauen von Klienten. Und das stelle ich nur sicher, wenn ich auch vermitteln kann, hier herrscht Diskretion, hier herrscht Schweigepflicht. Und daraufhin haben wir angefangen, so Türklinkenhänger, wie so Doorhänger, so besetzt frei aufzuhängen, um eben auch nochmal den Klientinnen, Patientinnen vor Ort zu zeigen, hey, wenn jetzt hier ein Gespräch läuft, dann sind wir in einem schallisolierten, sichtgeschützten Raum. Wir halten uns an die Schweigepflicht. Ihr könnt uns hier in Einzelgesprächen wirklich auch vertrauen. Und genau dieses sich vertrauensvolle Öffnen, um sensible Dinge auch teilen zu können, das ist so ein ganz wichtiger Basisstein. Und mich hat aber auch begeistert, das war jetzt ja so mein Beispiel, aber wie viel auch die Kolleginnen selber aus dem Mental Health Team so an Impulsen immer wieder umsetzen konnten und eingebracht haben.
Jetzt musst du das auch sagen. Jetzt bin ich total neugierig. Ich finde das mit der Türklinke total, also mit diesem Anhänger, das ist eine geniale, aber auch super einfache und leicht umzusetzende Idee, für die man jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Material braucht. Jetzt bin ich aber gespannt auf die anderen Impulse.
Mit dem Türklinkenanhänger war es auch ganz süß, weil dann unser Klinikdirektor mich irgendwann angesprochen hat, kann ich da auch einen für mein Büro haben? Dann habe ich noch einen mehr produziert. Aber nochmal zurück zu den Kolleginnen, weil letzten Endes die ja auch den Löwenanteil der Arbeit gemacht haben. Gerade Safa zum Beispiel, die jetzt über ihre Beratungsarbeit schon gesprochen hat, hatte federführend die Babymassage vor Ort wieder eingeführt als Mental Health Intervention. Das war echt so ein Highlight, weil während der Corona-Pandemie wurde natürlich Abstand dieses Angebot wieder reduziert und dann auch lange nicht mehr reaktiviert. Und das kam dann, als wir das wieder eingeführt haben, dass die Mütter eben lernen, wie massiere ich mein Baby. Das hat so viele strahlende Gesichter bei den Müttern und aber auch bei den süßen Kleinen produziert. Also es war schon wirklich ja sehr eindrücklich, wie so ein auch eigentlich ja dann auch wieder einfaches Angebot, ganz so viel braucht man auch nicht für, eine Wirkung auch wieder haben kann auf den seelischen Zustand von Patienten im Krankenhaus. Und das ist so eingebettet insgesamt in das Konzept der psychosozialen Stimulation, wo es darum geht, dass Mütter oder auch Begleitpersonen drin angeleitet werden, ihre Kinder auch wieder zu stimulieren, zu aktivieren, auf einer möglichst multisensorischen Ebene mit Singen, Spielen, Tanzen, verschiedene Materialien zu benutzen, was eben dann sich auf die Mutter-Kind-Beziehung oder theoretisch auch Vater-Kind-Beziehung natürlich auswirkt. Also sowohl die Psyche dann der Mutter stärkt, als auch die Interaktion zum Kind und damit dann auch wieder die Gesundheit vom Kind anregen kann. Also auch rein körperlich wirklich sehr deutliche Effekte auf Schlaf, Verdauung und hat. Genau, also sowas war auch im Kontext von postpartaler Depression dann was, wo wir diskutiert haben, dann ist ja auch ein total wichtiger Interventionsschritt. Und Safa hat dann auch die anderen Kolleginnen aus unserem Team erstmal geschult und aber auch die Mitarbeiter von einem anderen Team, die Health Promoter. Also es war wirklich auch beeindruckend, wie sie da sich reingefuchst hat, das Manual gelesen, mit so Plastikpuppen dann da saß und immer geguckt hat, wie muss ich jetzt den Bauch reiben und wie die Hand und den Fuß und so. Und das hat irgendwie auch viel Spaß gemacht, hat irgendwie viel Freude wieder, viel Leben, viel Energie dann reingebracht, die sie auch in ihre Arbeit mit ganz viel Herzblut einfließen lässt.
Das ist ja echt eine schöne Geschichte, ne? Also Safa war selbst irgendwie einst betroffen und kann dann in diesem schönen Kreislauf irgendwie anderen Frauen und anderen Familien damit auch irgendwie helfen. Ich glaube, das macht ja auch viel mit einem, wenn man wenn man wieder sozusagen so einen Purpose irgendwie hat und anderen Leuten auch helfen kann. Ich glaube, das macht auch viel mit der eigenen mentalen Gesundheit, oder das kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Also insgesamt hört sich das an, als ob da ein echt starker, schöner Zusammenhalt irgendwie war unter euch und unter den PatientInnen und KollegInnen, ne?
Auf jeden Fall. Also das war, glaube ich, ganz wichtig, auch immer zu merken, ich bin nicht alleine, auch wenn mal eine ganz schwierige Gesprächssituation war, zu wissen, Mensch, ich bin da als Teamleiterin, aber auch die Kolleginnen sind da, wo man sich mal nochmal entlasten kann. Das braucht es auf jeden Fall, finde ich, in der mentalen Gesundheitsversorgung und Arbeit, dass auch die eigene psychische Gesundheit mit in den Blick kommt.
Alexandra, was du heute erzählst, finde ich sehr begeisternd und vor allem, weil es zeigt, was für eine unglaubliche Empathie und Sensibilität bei den Kolleginnen in Mosul bei der Arbeit einfach da ist, ja, und wie viel es darum geht, vor allem andere Frauen mit viel Feingefühl in Krisenmomenten mental zu unterstützen. Und die Bandbreite der Angebote, die sich da entwickelt hat, inklusive Babymassage, finde ich wirklich extrem beeindruckend.
Wie lange kann man denn eigentlich noch Babymassagen geben? Ich frage für mein Kind. Das ist 2,5. Oder ist es schon, ist der Zug abgefahren?
Das kann man theoretisch schon noch. Das hängt ein bisschen davon ab, ob das Kind das dann noch annimmt und akzeptiert. Genau. Ja. Das weiß meistens eher, wenn Kinder von vornherein, also schon sehr früh daran gewöhnt sind und es dann auch so ein bisschen so ein Ritual wird, dann kann sich das auch nochmal länger ziehen. Aber man sagt meistens eher so im ersten Lebensjahr.
Aber Anna, Parental Advice, also zum Einschlafen habe ich das bei meinen Kindern noch sehr lange gemacht.
Okay. Ah, okay. Ja, schön. Na gut. Ja. Dann werde ich es mal ausprobieren und in der nächsten Folge hoffentlich von meinem Erfolg berichten. In jedem Falle möchte ich dir aber wirklich von Herzen danken, liebe Alexandra, dass du uns mitgenommen hast und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Da waren wirklich wunderbare und mutmachende Geschichten auch mit dabei. Und ich finde wieder 36 Euro, wenn, ich war jetzt nicht besonders gut in Mathe, aber es klingt irgendwie wie, es müsste ich jetzt so 6-mal auf Kaffee verzichten und wäre schon dabei. Darum auch nochmal von meiner Seite aus nochmal die Bitte, uns und die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen. Und nochmal, wie gesagt, liebe Alexandra, vielen, vielen Dank für deine Arbeit und dass du deine Geschichten heute mit uns geteilt hast.
Ja, ich danke euch ganz herzlich. Es ist mir auch einfach ein großes Anliegen und mir sehr wichtig, da auch die Mitarbeitenden vor Ort zu Wort kommen zu lassen und das auch ein bisschen in die Welt zu tragen, was da auch so alles passiert und Wertvolles geschieht.
Ja, vielen Dank auch von mir, auch für diesen sehr heiteren Podcast diesmal. Freut mich sehr, auch wenn das Thema sehr wichtig ist. Ich finde, wir haben echt viel gelacht und sehr positiv uns zu diesem Thema unterhalten. Und ich hoffe, dass es euch, liebe Hörerinnen, genauso geht. Und bevor ihr jetzt ausmacht, sagt uns doch einfach mal, ob euch das so ging. Ja, wir freuen uns über Feedback. Notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Anregung, Kritik, Vorschläge, all das könnt ihr da loswerden. Die Adresse ist auch in den Shownotes und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt dann voraussichtlich Ende März.
Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr ihn in der Podcast-App positiv bewertet. Solche Bewertungen helfen uns sehr, damit neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam werden. Und damit ihr unsere nächste Podcast-Folge auf gar keinen Fall verpasst, folgt uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr möchtet, hinterlasst uns dort auch gerne einen Kommentar. Nur nette Kommentare sind erlaubt. Nein, alle Kommentare sind erlaubt. Das war's jetzt aber von uns. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung Clara Schneider, Andreas Koop, Miriam Galla und Regina Bischoff. Sprecherin Bettina Conradi. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Conradi.